Schaut euch mal bitte um. Aber nicht die Menschen, sondern den Raum. Das Gebäude. Ist es nicht ein tolles Gemeindehaus? Ich finde es immer wieder cool. Ich war ja schon vor ein paar Jahren hier. Und so diese Bauwoche mitzumachen und hier irgendwo als Kleiner alles Mögliche auch mal kaputt zu machen. Die Wände, wo man da in den Rigips reingefallen ist. Ja, tolles Gemeindehaus. Und ohne so ein Gemeindehaus ist auch das, was man als Gemeinde macht, vielleicht nicht in der Form möglich und machbar, wie man es kennt. Ohne Gemeindehaus wäre vieles von dem, was Gemeinden so machen, nicht machbar. Und so ein Gemeindehaus ist schon was Tolles, gerade wenn es so viele Alleinstellungsmerkmale hat, wie dieses hier. In dem Predigttext, den wir jetzt gehört haben, geht es auch um ein Gemeindehaus. Wir haben ja den Bibeltext aus dem Buch Haggai gehört. Ist ein kleines Buch. In meiner Bibel muss ich nur einmal blättern und das auch nur für die letzten drei Verse des gesamten Buches. Und zugegeben, das Buch Haggai gehört nicht zu den Büchern, die ich so regelmäßig lese und häufig lese. Beim Lesen hat man vielleicht auch den Eindruck, dass dieses Buch jetzt nicht so richtig in unsere Lebensrealität spricht. Aber Gott sagt in seinem Wort, dass die ganze Heilige Schrift von ihm eingegeben ist. Also das können wir darauf vertrauen, dass Gott im gesamten Buch der Bibel zu uns sprechen will. Auch in diesem kleinen Buch, das für uns vielleicht ein bisschen unverständlich ist, da möchte Gott reden. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott in diesem Buch auch heute zu uns reden will und uns zeigen möchte, wie Gott mit uns sein Reich baut. Haggai, wie Gott mit uns sein Reich baut. Gott baut sein Reich. Beim Wort bauen könnte man jetzt direkt an ein Gebäude denken oder eine Lagerbaute oder ein Zelt oder so. Aber es geht hier nicht unbedingt um Gemeindehäuser oder Kirchengebäude. Gott baut sein Reich ganz anders, nämlich dass Menschen ihn kennenlernen. Gott baut sein Reich, indem Menschen ihn kennenlernen, an ihn glauben und in einer Beziehung mit ihm leben. Wenn es jetzt also heute darum geht, wie Gott sein Reich baut, dann ist eigentlich gemeint, wie Gott es anstellen will, dass auf der Welt immer mehr Menschen ihn kennenlernen und in einer Beziehung mit ihm leben. In dem Bibeltext von heute geht es um einen Tempel und nicht um das Gemeindehaus der FEG. Und ja, ich weiß, man kann es sich nur ganz schwer vorstellen, eigentlich nicht wirklich, zumindest sehr schwer, aber der Tempel in Jerusalem damals, der war tatsächlich noch etwas spektakulärer und größer als dieses Gemeindehaus. Den hatte der Sohn von König David, nämlich Salomo, gebaut. Aber das Volk Israel und die Könige nach David, die lebten nicht mit Gott. Die haben sich von ihm abgewandt. Die wollten ihr eigenes Ding drehen. Und das hat Gott sich viele Jahre angeschaut und hat immer wieder versucht, sie zurückzuführen. Aber sie haben nicht auf ihn gehört. Und irgendwann hat Gott gesagt, wenn ihr so nicht auf mich hört, dann vielleicht anders. Und er hat Gericht über Israel und Juda gebracht. Jerusalem wurde von den Babyloniern, einer damaligen Großmacht, belagert, erobert und zerstört. Auch der große und schöne Tempel, den Salomo gebaut hatte. Davon ging es ja hier auch in diesem Lied. Wüst ist das Land und die Städte sind tot. Die Juden wurden in Exil gebracht, wo sie viele Jahre lebten. Irgendwann wurden sie wieder zurückgebracht und sie begannen langsam aber sicher, Jerusalem wieder aufzubauen. Und eben besonders den Tempel, denn der hatte eine unglaublich große Bedeutung. Aber die kamen nur dazu, den Altar wieder aufzubauen und das Fundament für den Tempel zu legen. Dann war Pause. Knapp 16 Jahre wurde nicht mehr am Tempel gearbeitet. Und in diese Zeit spricht Gott durch den Propheten Haggai in genau diesen Text, den wir vorher gelesen haben. Im Buch Haggai lesen wir, was Gott in diese Situation reinspricht. Die Geschichte drumherum kann man dann in Esra 1 bis 4 in der Bibel auch nachlesen. Und dort wird dann eben auch Haggai erwähnt. Gott spricht in mehreren Reden, in Prophezeiungen zu dem Volk, unter anderem in der, die wir gelesen haben. Und die wollen wir uns anschauen. Und um einen besseren Überblick zu bekommen, machen wir das in zwei Punkten. Gott fordert uns heraus, unsere unfertigen Angelegenheiten anzugehen. Und Gott fordert uns heraus, ihm zu vertrauen. Gott fordert uns heraus, unsere unfertigen Angelegenheiten anzugehen. Wir lesen in Esra 1 bis 4, dass am Wiederaufbau des Tempels gearbeitet wurde. Doch dann plötzlich ein Baustopp. ein Baustopp beim Wiederaufbau des Tempels. Viele Jahre vor Haggai, viele Jahre vor dieser Geschichte, da hat Gott mit den Israeliten einen Bund geschlossen. Er hat sich mit ihnen ein Volk gemacht. Er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten geführt, hat dann mit diesem Volk einen Bund geschlossen, also quasi so einen Vertrag zwischen Gott und dem Volk Israel. Und mit dem Tempel, der anfangs ein Zelt war und dann irgendwann als Tempel in Jerusalem gebaut wurde, mit dem Tempel, da sollte was deutlich werden. Im Tempel wird deutlich, Gott wohnt in der Mitte seines Volkes. Gott ist mitten bei seinem Volk dabei. Er ist ihnen nicht fern, sondern er ist ganz nah. All die Jahre hatte der Tempel in Jerusalem unter anderem diese Bedeutung. Und so hatte der Wiederaufbau des Tempels auch eine Bedeutung. Jetzt, nach langer Zeit der Feindschaft, möchte Gott wieder bei seinem Volk wohnen und sich ihnen vorstellen, damit Menschen in und um Israel Gott kennenlernen. Und so bekommen die Israeliten am Ende ihres Exils den Auftrag, von Gott den Tempel aufzubauen. Die Israeliten wussten, was richtig war, aber sie haben es nicht getan, weil es für sie unbequem war. Und stattdessen haben sie anderes gemacht. Sie haben sich prächtige Häuser gebaut. Sie haben sich also nicht einfach irgendwie ein Haus gebaut und dann die Infrastruktur, um leben zu können, während sie am Tempel bauen. Nein, sie haben sich luxuriöse Häuser gebaut. Sie haben die nicht nur ausgebaut, sondern es auch noch prächtig gemacht. Und wenn wir uns diese Bedeutung des Tempels anschauen, dann merken wir, das ist nicht irgendwie ein Ausrutscher. Kein Ups passiert. Der Wiederaufbau des Tempels sollte symbolisieren, Gott ist in der Mitte seines Volkes. Gott möchte sein Volk wiederherstellen. Und die Israeliten, die kümmern sich um was ganz anderes. Kümmern sich nicht um Gottes Auftrag, weil Gottes Auftrag ihnen gerade etwas unangenehm ist. Und Haggai spricht in diese Situation und sagt, dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Eigentlich sehen wir hier bei den Israeliten so eine Form von Aufschieben. Unter Studenten gibt es den Ausdruck Prokrastinieren. Also man macht etwas, weil das, was man eigentlich tun sollte, was wichtig wäre, weil das zu unangenehm ist. Also man lernt nicht, sondern putzt die Wohnung. Man schiebt etwas auf, weil das, was man zu tun hat, eigentlich keinen Spaß macht. Nur hier bei den Israeliten, da hängt keine Prüfung dran, die man vielleicht nachschreiben könnte. Nein, da hängt das Symbol für die Beziehung zwischen Gott und Menschen dran. Da gab es Dinge, die nicht gepasst haben. Also Gründe für den Baustopp waren, dass die Leute, die an dem Wiederaufbau gebaut haben, dass die enttäuscht waren von der geringen Größe des Tempels. Einige von ganz früher kannten noch den pompösen goldenen Tempel, den Salomo gebaut hatte. Und wenn sie jetzt hier anfangen, die paar Steine aufeinander zu setzen, die waren enttäuscht. Und dann gab es auch noch Anfeindungen von außen durch die Samariter. Also da waren Widerstände von außen und von innen. Und die Israeliten sind von diesen Widerständen überrascht. Es überrascht sie scheinbar, dass es unangenehm sein kann, sich voll und ganz für den Bau an Gottes Tempel einzubringen. Dabei wären solche Widerstände eigentlich zu erwarten. Wenn wir etwas tun, was Gott gefällt, dann können Widerstände kommen. Das bedeutet nicht, dass Gott gegen uns ist. Nein, Gott baut sein Reich, also dass Menschen ihn kennenlernen, Gott baut sein Reich nämlich in einer Welt, die auf Gottes Reich, auf Gottes Wort und auf Gottes Maßstäbe keine Lust hat. Natürlich ecken die Israeliten an. Die Welt hat keinen Bock auf Gott, keinen Bock auf das, was Gott sagt. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Jesus erlebt Widerstände von allen Seiten. Paulus erlebt Widerstände, weil er für Gottes Sache unterwegs ist und kommt dafür sogar ins Gefängnis. Mose erlebt Widerstände vom Pharao und vom Volk. Da, wo Gott sein Reich baut, also da, wo Menschen Gott kennenlernen und sich dafür einsetzen, dass Menschen Gott kennenlernen, da erleben sie Widerstände. Die Juden hier in der Geschichte, die haben mit Widerständen von innen zu tun und von außen. Also Krieg und Anfeindung durch die Völker drumherum und dass es sich in einem prächtigen Haus einfach besser leben lässt. Das sind Widerstände, die die Menschen damals davon abgehalten haben, etwas zu tun, von dem sie eigentlich wussten, dass es richtig wäre. Aber das Richtige ist eben manchmal unangenehm. Und ich glaube, auch wir sind manchmal in der Situation, wo wir eigentlich wissen, was richtig wäre und wo wir eigentlich wissen, was Gott möchte. und wo wir eigentlich wissen, wie wir an Gottes Reich mitbauen. Aber es ist uns zu unangenehm, es kommen Widerstände und so bleibt es doch immer eine unfertige Angelegenheit, weil es eine leichtere und angenehmere Sache gibt, der wir uns lieber widmen würden. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ein Telefonat zu führen, weil man den Streit klären will und Frieden schaffen will zwischeneinander, aber es ist zu unangenehm. Regelmäßige stille Zeit, also Bibel lesen, beten, weil man in der Zeit Besseres zu tun hätte. Regelmäßige Mitarbeit in der Gemeinde, weil es doch dann zeitlich auch herausfordernd ist. Regelmäßiges Spenden für die Mission, weil man sich ja sein eigenes Leben finanziell aufbauen will. Sich und seine Freundesgruppe für Leute zu öffnen, die außen vor stehen, weil man sich erstmal sich um seinen eigenen engen Kreis kümmern will. Einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen von Jesus zu erzählen, weil es eben doch unangenehm ist, sich so verletzlich zu machen. Die Liste könnte länger und auch unangenehmer sein. Und ich muss ehrlich sein, mir sind in der Vorbereitung beim Schreiben direkt Dinge aufgefallen, wo bei mir unfertige Angelegenheiten da sind. Wo ich mit gutem Willen angefangen habe und es dann aber habe sein lassen, weil es unangenehm war und ich mir Besseres und Angenehmeres vorstellen könnte. Und in dieser kleinen Liste finde ich mich mehr als einmal wieder. Und vielleicht müssen wir uns manchmal ganz nach Haggai-Art selbst hinterfragen, wo könnte ich an Gottes Reich mitbauen und tue es gerade nicht, obwohl ich könnte, weil ich gerade lieber Angenehmeres mache und ich mich eigentlich um mich selber drehe. Gibt es eine unfertige Angelegenheit in meinem Leben? Wo habe ich mir das vorgenommen, was ich tun wollte? Und mittlerweile liegt es brach, weil ich gemerkt habe, dass es doch angenehmere Dinge gibt. Und ganz wichtig, bevor ich jetzt den Stoff liefere, um mich falsch zu verstehen, es geht hier bei Gottes Reich und auch damals beim Bau des Tempels überhaupt nicht darum, jetzt die religiöse Elite der Juden oder die Gemeindeleitung der FEG Steinheim oder irgendein Kirchenoberhaupt zufriedenzustellen. Haggai spricht alle Juden in Jerusalem an. Er spricht sowohl den politischen Anführer als auch den Priester an und alle anderen. Wir können jetzt also nicht sagen, gib der Gemeinde all dein Geld, investier all deine freie Zeit, dann hat Gott dich lieb, dann bist du ein perfekter Christ, dann hast du ein gutes Standing in der Gemeinde. Nee, der Bibeltext fordert jeden Einzelnen von uns auf, eben auch die Gemeinde als Ganzes, sich selbst zu hinterfragen, wo liegen die Prioritäten, wenn es darum geht, an Gottes Reich mitzubauen und Menschen in die Beziehung zu Jesus zu helfen. Wo liegen unsere Prioritäten? Bei Gottes Reich und dabei, dass Menschen Jesus kennenlernen und in einer Beziehung mit ihm leben? Oder weichen wir davon ab, weil es zu unangenehm, zu anstrengend, zu teuer, zu unpassend ist und weil wir damit in der Gesellschaft und der Welt anecken? Zu Israel sagt Gott in Vers 4, dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Mal angenommen, Gott spricht dieses Wort heute zu uns. Was sagt er dann? Du, Jonathan, du behauptest, es sei noch zu früh, an meinem Reich mitzubauen, aber es ist offenbar nicht zu früh, dass du Folgendes tust. Zu den Israeliten sagt Haggai dann, geht ins Gebirge, schlagt Holz, baut meinen Tempel. Daran habe ich Freude, damit ehrt ihr mich. Mehr sagt er nicht. Kein 10-Punkte-Plan, sondern ganz kleine Schritte anzugehen. Einen nach dem anderen. Kleine Schritte, in denen ich mich an meine unfertigen Angelegenheiten begebe um an ihnen zu arbeiten. Gott fordert uns heraus, unsere unfertigen Angelegenheiten anzugehen, wenn es darum geht, an seinem Reich mitzubauen. Gott fordert uns aber auch heraus, ihm zu vertrauen. Die Israeliten haben neben ihren getäfelten Häusern noch weitere Dinge. Da standen noch andere Dinge ganz oben auf der Prioritätenliste über dem Bau des Tempels. Da waren zum Beispiel die eigenen Häuser. Eine gute und reiche Ernte, Essen und Trinken, Kleidung, Geld. Und wenn wir uns diese Dinge anschauen, die oben auf der Prioritätenliste stehen, dann zeigt uns das direkt das Problem und auf der anderen Seite entspannt es uns auch ein bisschen. Es entspannt uns, denn wenn wir das lesen, dann merken wir, die Sachen sind an sich gar nicht schlecht. Die Häuser sind toll, man muss ja irgendwo wohnen. Die Ernte ist wichtig, man muss ja irgendwas reinholen, das man verarbeiten, verkaufen oder essen kann. Essen und Trinken ist natürlich wichtig und in den besten Fällen ist es auch gut und schmeckt. Kleidung ist wichtig und gut und auch hier im besten Fall schön. Und Geld ist wichtig, um sich und die Familie zu versorgen. Es wird nichts gegen die Sache an sich gesagt. Nicht die Sache an sich ist schlecht, sondern ihr Platz in der Prioritätenliste. Und das ist hier bei den Israeliten das Problem. Es wirkt so, als würden sich die Israeliten an den frischen und tollen Dingen freuen und für Gott würden gerade so die Reste übrig bleiben. Wenn überhaupt ein Rest für ihn übrig blieb. Sie kümmern sich um sich selbst. Und sie merken, dass sie nicht erreichen, was sie wollen. Und daran erinnert Haggai sie hier auch, dass sie nicht erreichen, was sie wollen. In Vers 6, 5 und 6. Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Später wird deutlich, Gott will den Israeliten was dadurch zeigen. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Wenn ihr den Ertrag eurer Arbeit in eure Häuser brachtet, blies ich ihn fort. Warum das alles? Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Deshalb kommt vom Himmel weder Tau noch Regen für euch und die Erde lässt nichts mehr wachsen. Deshalb habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen, über die Berge, die Kornfelder, die Weingärten und Olivenhaine, sodass nichts mehr gedeiht. Menschen und Tiere müssen darunter leiden und was ihr unternehmt, will euch nicht mehr gelingen. Vielleicht war die Grundannahme der Israeliten damals, wenn ich mich nicht um mich kümmere, dann kümmert sich sonst niemand um mich, auch nicht Gott. Wenn ich mich auf Gott verlasse, dann bin ich verlassen. Wenn ich jetzt am Tempel baue, dann komme ich zu kurz. Und das ist der Grund, warum sie sich selbst oben auf die Prioritätenliste gesetzt haben und nicht Gott. Sie gehen nicht davon aus, dass Gott sich um sie kümmert und dass Gott es grundsätzlich gut mit ihnen meint. Vielleicht haben sie auch vergessen, dass Gott sich um sie kümmert und dass Gott es grundsätzlich gut mit ihnen meint. Und Gott will ihnen etwas zeigen. Er erinnert sie an ihre Geschichte mit ihm und an all die Verheißungen, die er ihnen gegeben hat. Da lag es noch nie an dem, was die Israeliten getan haben, dass es ihnen gut ging oder sie Erfolg hatten. Es lag immer an dem, was Gott gegeben hat. Und er fragt sie, warum wendet ihr euch schon wieder von mir ab? Warum glaubt ihr denn jetzt, ihr müsstet euch um uns selber kümmern? Warum steht das oben auf eurer Prioritätenliste und nicht ich und mein Tempel? Und wir erinnern uns, der Tempel steht für das Symbol, für die Beziehung von Gott zu den Israeliten und das Zeichen, dass er mitten unter ihnen wohnen will. Dass Gott jetzt diese Dürre schickt und den Israeliten keinen Erfolg schenkt, das ist gar nicht als Bestrafung zu verstehen, denn Gott nimmt den Israeliten nichts weg, was sie ohne ihn hätten, sondern er zeigt den Israeliten, dass sie schon immer von Gott abhängig waren. Die Israeliten sind schon immer auf Gott angewiesen gewesen. Er nimmt ihnen nichts weg. Wenn sie sich von Gott entfernen, dann eben auch von dem, was er geben will. Die Israeliten haben sich von ihrer Prioritätenliste versprochen, dass sie sie glücklich macht. Sie haben sich angestrengt, haben sich gekümmert, dies und das gemacht und gebracht hat es nichts. Haggai sagt, ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Denn ohne Gott ist alles nichts. Alles, was die Israeliten zum Leben brauchen, kommt von Gott. Er ist es, der versorgt. Auf der Prioritätenliste der Israeliten steht, ich brauche, ich will, ich möchte. Und die Israeliten erleben, dass sie ohne Gott darin nicht die Erfüllung finden. Und das ist die Gefahr, damals wie heute. Die Grundannahme ist sehr präsent. Wenn ich mich nicht um mich kümmere, dann wird es auch sonst niemand tun, auch nicht Gott. Und diese Grundannahme ist schon seit jeher die größte Gefahr der Menschen. Meint Gott es wirklich gut mit uns? Oder müssen wir uns selbst um uns kümmern, weil es ja sonst niemand tut? Das kommt in der Bibel und in der Geschichte der Menschen schon mal vor. Ganz am Anfang. In 1. Mose 3 im Garten Eden. Kurz nachdem Gott die Erde geschaffen hatte, alles gut und schön, und Adam und Eva gesagt hat, von allen Bäumen dürft ihr essen, nur von diesem einen nicht. Und da kommt die Schlange. Und die Schlange versucht mit genau diesen Worten Adam und Eva rumzukriegen. Und sie kriegt sie rum. Die Schlange sagt ja zu Eva, glaubst du wirklich, dass Gott es gut mit euch meint, wenn er sagt, esst nicht von diesem einen Baum? Glaubst du nicht, dass Gott euch etwas vorenthält, was eigentlich gut wäre für euch? Deshalb holt es euch selbst. Und so auch bei den Israeliten. Glaubt ihr nicht, dass Gott es gut mit euch meint, wenn er sagt, baut erstmal meinen Tempel wieder auf? Glaubt ihr nicht, dass Gott euch etwas vorenthält, was eigentlich gut wäre für euch? Deshalb holt es euch selbst. Wir merken, dass da ein ganz allgemeines Misstrauen gegenüber Gott vorhanden ist. Wie begegnen wir jetzt also den Stimmen, die sagen, bist du dir wirklich sicher, dass Gott es gut mit dir meint, obwohl du viel in die Gemeinde investierst und darin, dass Menschen Jesus kennenlernen? Willst du dich wirklich auf ihn verlassen? Wir können entgegnen, aber natürlich bin ich mir sicher. Und das entgegnen wir nicht, weil wir es so gelernt haben, weil wir irgendwas nachplappern oder weil wir Gott jetzt vor diesen Angriffen irgendwie verteidigen müssten. Gott selbst hat es ein für alle Mal gezeigt, dass er es gut mit uns meint. Ging es letzte Woche drum. Jesus Christus stirbt am Kreuz für uns. Wir Menschen hätten für das, was wir immer wieder tun, womit wir uns an Gott, an anderen, an uns selbst schuldig machen, eigentlich die Strafe verdient. Aber Jesus kommt auf die Welt und stirbt am Kreuz, als Strafe für unsere Schuld. Und eigentlich sieht es nicht gut aus. Eigentlich sieht der Tod von Jesus am Kreuz nach einer Niederlage aus. So sah es zumindest für die Jünger von Jesus aus. Die dachten ja, Jesus kommt, schmeißt die Römer aus dem Land, fährt hier den größten Sieg der Menschheitsgeschichte ein und dann stirbt er am Kreuz. Und Gott macht aus dem, was nach einer Niederlage aussieht, tatsächlich den größten Sieg der Menschheitsgeschichte. Und er zeigt uns an Ostern, dass Ungerechtigkeit, Leid, Tod und Tränen nicht das letzte Wort haben. Und dass Gott Ungerechtigkeit, Leid, Tod und Tränen nicht duldet. Gottes Sieg über den Tod ist ein für allemal der Beweis, dass Gott es gut mit uns meint. Und weil Gott da gezeigt hat, dass er es gut mit uns meint, dürfen wir ihm vertrauen. Und das bedeutet nicht, dass wir es Gott jetzt zurückzahlen müssen. Nach dem Motto, Gott hat uns seinen Sohn geschenkt, jetzt müssen wir ihn dafür zurückzahlen, indem wir an seinem Reich mitbauen. Jetzt beweisen wir ihm, dass wir es würdig sind. Nein, stattdessen führt uns das ins Vertrauen hinein, weil wir sagen können, Gott hat uns sogar seinen Sohn geschickt und für uns sterben lassen, weil er uns so sehr liebt. Wenn er bereit ist, sogar das für uns zu tun, wie viel mehr wird er uns dann auch alles andere geben, was wir brauchen und was er verheißen hat. Vielleicht nicht alles, was wir uns wünschen, aber alles, was er uns verheißen hat. Und so fordert Gott uns heraus. Er fordert uns heraus, ihm ganz zu vertrauen. Aber wie geht's jetzt weiter? Die Juden damals haben die Konsequenz gezogen. Sie haben gesagt, okay, wir wollen Gott vertrauen, dass er für uns sorgt, wenn wir jetzt nicht mehr unsere Priorität an erster Stelle setzen, sondern seine und unsere unfertigen Angelegenheiten angehen. Aber diese Konsequenzen, die sie ziehen, die sind wirklich interessant. Und wir dürfen hier nicht stehen bleiben und sagen, Gott fordert uns heraus, reagieren wir also so wie die Juden damals. Wir würden dann jetzt nämlich nach Hause gehen und sagen, ja, ich muss Gott halt mehr vertrauen, ich muss jetzt meine unfertigen Angelegenheiten angehen, ich muss mich für ihn und sein Reich einsetzen. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Und nach einiger Zeit wäre ich bestimmt enttäuscht und frustriert von mir, weil ich immer wieder daran scheitern werde. Und in mir erwächst dann der Druck, aber ich muss doch reagieren, wie die Juden damals auf Haggai reagiert haben. Das ist nicht falsch, aber die letzten Verse in diesem Kapitel, die verraten uns so viel über Gott, dass es eigentlich schon fast fahrlässig wäre, sie jetzt einfach so hinunterfallen zu lassen. Ich möchte sie uns noch einmal vorlesen. Zerubabel, Jeschua und alle, die vom Volk von Juda übrig waren, nahmen sich zu Herzen, was der Herr, ihr Gott, ihnen durch Haggai sagen ließ. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte und erschraken darüber, dass sie den Herrn nicht gebührend geehrt hatten. Da ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Haggai sagen, ich stehe euch bei, ich, der Herr, sage es. So machte der Herr den königlichen Bevollmächtigen Zerubabel, den obersten Priester Jeschua und den Überrest des Volkes bereit, den Tempel des Herrn, des Herrscher der Welt, ihres Gottes wieder aufzubauen. Sie begann mit der Arbeit am 24. Tag des 6. Monats. Das, was wir hier sehen, ist das Grundprinzip unseres Glaubens und die perfekte Geschichte, um zu zeigen, wie die Beziehung zu Jesus aussieht. Am Anfang steht das Erkennen, sich darauf einlassen. Die Juden erkennen, okay, Gott, ja, wir haben da was falsch gemacht. Aber was dann kommt, ist nicht die Aufforderung, die letzten 16 Jahre Baustopp jetzt zu kompensieren und innerhalb von einem halben Jahr alles aufzuholen, was liegen geblieben ist. Da ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Haggai sagen, ich stehe euch bei. Ich, der Herr, sage er, sage es. Und erst dann kommt das Bauen. Gottes Ja zu uns ist ohne Vorbedingung. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, Gott, ich bin dir weggelaufen. Ich habe meine Prioritäten falsch gelegt. Ich hätte mehr investieren können, um Menschen von dir zu erzählen. Da sind noch viele unfertige Angelegenheiten, wenn es darum geht, dein Reich zu bauen. Vielleicht auch, wenn ich sage, Gott, ich kenne dich noch gar nicht gut. Ich weiß eigentlich noch gar nicht viel. Ich lerne dich gerade erst kennen. Gott, da ist aber noch so viel in meinem Leben nicht in Ordnung. Und da sagt Gott, keine Sorge, ich stehe dir bei. Ich bin bei dir. Gott schickt uns nicht weg mit einem 10-Punkte-Plan, den wir jetzt erst abarbeiten müssen und erst dann wiederkommen dürfen, wenn wir bewiesen haben, dass wir es wert sind. Nein, Gott sagt, bevor die Israeliten anfangen mit Bauen, ich bin mit dir. Und auch uns heute sagt er das noch viel deutlicher als den Israeliten damals. Denn zwischen Haggai und heute Morgen kommt Jesus. Jesus, der am Kreuz für uns stirbt, ist Gottes Zeichen an uns, ich bin mit dir, weil ich dich liebe. Und deshalb gilt für uns auch heute das, was Johannes in seinem ersten Brief schreibt, 1 Vers 9. Doch wenn wir aber unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott vergibt alle Schuld, wenn wir sie vor ihm eingestehen und damit zu ihm kommen. Und natürlich geht es darum, jetzt die unfertigen Angelegenheiten anzugehen, weil wir Gott vertrauen können, dass er es gut mit uns meint und uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Aber Gott steht nicht da jetzt mit der Peitsche eines Sklaventreibers, der sagt, jetzt beweis mir, ob du mir wirklich vertraust. Gott ist mit dabei, obwohl wir in dem Prozess, unsere unfertigen Angelegenheiten anzugehen, immer wieder scheitern werden. Obwohl wir ihm immer wieder nicht vertrauen. Trotzdem fordert Gott es von uns. Er möchte, dass wir uns für sein Reich einsetzen und unsere unfertigen Angelegenheiten in dem Bereich angehen und ihm vertrauen. Aber er hat alles dafür vorbereitet, dass wir den Weg dorthin nicht alleine sind. Und auch da steht Gott dabei und sagt, ich bin mit dir. Wir wollen es im nächsten Lied, im Lobpreisteil, in dem wir Gott loben für das, was er getan hat, wollen wir das ihm zusingen. Amen.